zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Vielen Dank, Herr Kranzl-Müller. Genau, nehmen Sie gerne gleich Platz. Wir haben uns jetzt vorgenommen und haben zwei weitere Gäste eingeladen, die diesen interessanten Input zuerst mal aus ihrer Perspektive sozusagen kommentieren werden. Das ist, zuerst darf ich vorstellen, Johanna Wende von IBM Deutschland. Sie ist Vertriebsleiterin für das IBM Technology Expert Labs Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Herzlich willkommen. Sozusagen die Perspektive der Wirtschaft heute so ein bisschen. Und dann haben wir noch einen dritten Gast uns heute eingeladen, um dieses Feld aus wirklich sozusagen unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten zu können. Begrüßen Sie mit mir Professor Markus Vogt. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialethik hier an der LMU in München. Und seine Forschungsschwerpunkte sind die anthropologische und sozialphilosophischen Grundlagen der Ethik, aber eben auch Umweltethik, zur Theorie der Nachhaltigkeit und zur Wirtschaftsethik. Also ich glaube, gerade dieses Thema, das wir uns da heute vorgenommen, auch ganz aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Herzlich willkommen, Herr Professor Vogt. Okay. Und wie schon sozusagen eingeführt, wollen wir den beiden jetzt Gelegenheit geben, das eben Gehörte zu kommentieren oder auch noch zu ergänzen.
Von meiner Seite, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ein klein bisschen froh, dass IBM noch nicht genannt wurde mit dem Stromverbrauch. Bei den IT-Giganten können wir uns da aber durchaus auch einreihen. Und demnach kann ich da schon sagen, neben einer Microsoft, einer Nvidia, Google ist natürlich auch IBM, die wir im Hardware, im Softwareumfeld sind, viel mit künstlicher Intelligenz arbeiten, sind wir natürlich daran interessiert, zu überlegen, wie wir das nutzen können. Und wir sind in diesem Spannungsfeld zwischen: Man benötigt den technologischen Fortschritt, um viele Themen auch wirklich zu bekämpfen. Da glauben wir bei IBM dran. Wir glauben ganz fundamental daran, und da werden wir bestimmt im Laufe des Abends öfter darauf eingehen, dass wir durch den Einsatz vieler Technologien, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, einige Themen der heutigen Welt auch in den Griff kriegen können, Lösungen finden können, dann natürlich eng in Zusammenarbeit auch mit der Forschung. IBM betreibt auch eigene Grundlagenforschung. Und auf der anderen Seite ist nicht abzustreiten, dass der Stromverbrauch und andere Themen damit einhergehen. Ein paar 100% wurden hier schon genannt. Goldman Sachs schätzt, dass der Energieverbrauch für künstliche Intelligenz bis 2030 160% so hoch ist. Das ist ein bisschen eine freundlichere Schätzung als das, was wir gerade gehört haben. Aber wir können uns alle einig sein, das ist ein Thema, das wir angehen müssen. Und dann sehen wir auch, das, was wir im privaten Umfeld an Strom verbrauchen, ist natürlich viel, viel weniger als das, was wir in dem Umfeld verbrauchen, was wir in der Wirtschaft verbrauchen. Und da habe ich die erste gute Nachricht für Sie. Da wird auch ganz extrem dran gearbeitet, die Modelle in Summe kosteneffizienter zu machen, weil das hatten wir auch. Unter Kosten können sich auch Unternehmen viel mehr vorstellen als womöglich unter dem Stromverbrauch. Und Strom kostet auch Unternehmen einiges. Deshalb, da gibt es einen großen Forschungsstrang, neben dem, dass auf Nachhaltigkeit geachtet wird, aber wirklich auch zu überlegen, wie man Kosten sparen kann, was wunderbar Hand in Hand geht und wie wir daran arbeiten, das Ganze kosteneffizienter zu machen. Das könnte ich ausholen und ganz viele IBM-Statistiken zitieren, wie unsere Power-Systeme von der letzten Generation auf diese Generation um 50% energieeffizienter werden. Da will ich Sie nicht langweilen, falls es jemand interessiert, schicke ich Ihnen das später. Aber ich kann Ihnen sagen, da passiert einiges. Auch im Bereich künstlicher Intelligenz passiert einiges. Vor dem Hintergrund, wir haben es eben gesehen, ChatGPT versus einer Google-Suche. ChatGPT ist ein sehr, sehr mächtiges, großes KI-Modell. Es gibt aber immer mehr Ansätze zu sagen, wir können auch mit kleinen, mit schlanken KI-Modellen, die deutlich weniger Strom verbrauchen, viele Themen bearbeiten. Ich brauche nicht zwingend eine künstliche Intelligenz im beruflichen Kontext, wenn ich eine Personalfrage habe, die mir auch das Wetter bearbeiten kann. Ich kann meine KI-Modelle kleiner und schlanker machen und somit gezielter steuern. Und da kann man dann auch schon wieder einiges an Energie sparen, an Kosten sparen. Ein zweiter Punkt, den ich erwähnen wollte. Und dann, das ist eigentlich mein Herzensthema, aber ich will noch nicht zu viel spoilern, die ganzen Use Cases, wo man Technologien verwenden kann, um, glaube ich, auch wirklich diese ja, die Herausforderungen der Zeit in den Griff zu kriegen, wo Wirtschaft, wo Wissenschaft, wo Politik Hand in Hand arbeiten, um Lösungen zu finden. Und da gibt es tolle Beispiele vor kurzem. Wir haben zum Beispiel rausgebracht, Artenschutz, Waldelefanten, das ist eine bedrohte Art. Wir brauchen aber in vielen Ökosystemen Elefanten, damit der Wald stabil bleibt, weil sonst kommen andere Tierarten quasi rein, die womöglich auch Wälder beschädigen. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Und da können wir jetzt, indem wir die Daten, es gibt ganz viele Kameras, Webcams, es gibt Satellitendaten, indem wir all diese Daten anzapfen, können wir sehen, wie sich die Elefanten in den Wäldern bewegen. Und dann erkennen wir Muster. Beispielsweise erkennen wir, wenn irgendwo eine Straße gebaut wurde, dass die Elefanten nicht mehr natürlich von A nach B laufen können. Das ist eine Herausforderung, weil damit greifen wir wo künstlich ein, damit verändern wir das Verhalten, damit, und dann reden wir drei Schritte weiter, sind wir an dem Punkt, dass die Elefanten im Wald nicht mehr rumlaufen können, wie sie es wollen. Und mit diesen Daten sind wir jetzt dann dabei, mit WWF gemeinsam zu überlegen, was wir tun können. Wir haben sie gesammelt, die KI hat sie analysiert, wir haben Muster erkannt, wir erkennen, wo wir als Mensch das Leben der Elefanten schlechter gemacht haben, damit aber auch in die Umwelt eingreifen. Den Wald brauchen wir, um CO2 zu sparen in verschiedenen Hinsichten. Und da jetzt Lösungen zu entwickeln und zu sagen, der nächste Schritt ist, da müssen wir womöglich eine Straße umbauen oder untertunneln, damit die Tiere weiterlaufen können. Das ist jetzt nur ein einziges Beispiel, was ich mal nennen wollte, von wofür man aber künstliche Intelligenz auch nutzen kann. Und wie man die Technologien für ein ganz kleines Beispiel einsetzen kann, um vielleicht die Welt ein klein wenig besser zu machen. Und da werden wir heute bestimmt noch über ein paar andere Beispiele reden. Und darauf freue ich mich. Und auch auf eine kontroverse Diskussion. Weil in diesem Spannungsfeld zwischen, es kostet Energie und wir verbrauchen Ressourcen, aber gleichzeitig kann Technologie auch die Welt ein bisschen besser machen, werden wir uns sicherlich als Gesellschaft noch ganz schön viel beschäftigen, aufhalten. Und heute ein klein wenig diskutieren.
Vielen Dank, Johanna, für diese interessanten Perspektiven. Genau, dann würde ich direkt an Herrn Vogt übergeben, genau, dass Sie sowohl auf Herrn Granzelmüller als auch auf Frau Wende sozusagen reagieren können und Ihre Perspektive auf das Thema uns ein bisschen darlegen können.
Ja, gut. Also erstmal vielen Dank auch für die interessante Einführung. Jetzt mal die vielen Daten. Ich meine, das ist schon enorm. 20% des Energiebedarfs ohne künstliche Intelligenz. Das kann sich ja dann nochmal verdoppeln oder erheblich steigern. Das ist schon, denke ich, etwas, was man sehr grundsätzlich berücksichtigen muss. Ich habe gerade heute Morgen in der Wirtschaftsethik über Wachstum gesprochen. Klar, wir haben ein enormes Wachstum. Ich glaube, wir brauchen technischen Fortschritt. Wir brauchen auch Wachstum in vieler Hinsicht. Es gibt vieles, was weiter wachsen soll. Aber natürlich ist jedes Wachstum irgendwie, jeder Fortschritt mit Ambivalenzen verbunden. Und ich denke, in der großen Begeisterung für Digitalisierung, für künstliche Intelligenz, haben wir uns zu wenig mit den Schattenseiten beschäftigt. Und der Energiebereich ist ja nur ein Bereich. Das ist gewaltig. Wir müssen die Schattenseiten auch wahrnehmen und dann abwägen. Sie haben ganz am Schluss noch auf andere Aspekte Bezug genommen, eben die Metalle, seltenen Erden, Kupfer, Gold, gerade Lithium. Ich hatte heute auch noch mal eine Vorlesung über Friedensethik. Die größten Lithiumvorräte sind in der Ostukraine. Und es ist auch ein geostrategischer Aspekt, dass wir den Kampf um die Rohstoffe schon beginnen. Und das ist, denke ich, ein ganz wesentlich. Wer Lithium hat, der hat ganz wesentlich da auch Rohstoff für die künftige Digitalisierung. Was weiß ich, Kupfer, was gewonnen wird beispielsweise in Chile, in vielen lateinamerikanischen Ländern, im Kongo, in Philippinen, oft unter menschenverachtenden Bedingungen, Wasser wird verseucht. Also darauf müssen wir achten. Da sterben schon jetzt viele tausend Menschen jedes Jahr. Das heißt, wir müssen es im Blick haben. Ich glaube, wir sind irgendwie darauf angewiesen, auf diese Rohstoffe, auch auf die Energie. Aber wir haben zu wenig die Schattenseiten im Blick, um die tatsächlich da die Nebenwirkungen zu minimieren. und darauf zu achten, dass es einigermaßen umweltverträglich, sozialverträglich für die Menschen gestaltet wird und abwägen, auf was wir vielleicht auch verzichten könnten. Und da gibt es viele, denke ich, andere Aspekte der Ambivalenz der Digitalisierung. Ich will nur ein Beispiel nennen bei aller Begeisterung, die politische Ambivalenz. Klar, toll, die Möglichkeiten der Kommunikation, aber jetzt stellen wir fest, unser bisheriges Modell von Demokratie funktioniert nicht mehr wegen der Formveränderung der politischen Kommunikation mit der Digitalisierung, mit Fake News, mit die perfekt von den Trollfabriken von Trump, aber auch mit Wahlbeeinflussungen, dem Rechtspopulismus hier überall. Also da denke ich, es gibt auch ganz kulturelle, politische, soziale Ambivalenzen. Also kurz, wir müssen diese im Blick haben und wir müssen die negativen Nebenwirkungen minimieren und schauen, dann müssen wir irgendwie abwägen. Das ist methodisch gar nicht so leicht. Den Nutzen kann man noch schwerer quantifizieren. Und abwägen zu können, muss ich ja irgendwie vergleichen können. Es gibt ja von Bitkom jetzt im Frühjahr rausgekommen eine große Studie zum ökologische Wirkung auch der Digitalisierung. Und sie rechnen aus, dass der Effekt netto null sei und rechnen aus, dass sogar die Digitalisierung bis 2030 zwischen 14 und 26% des CO2-Bedarfs einsparen helfen könnte. Und zwar vor allem in den Bereichen Gebäude, das intelligentes Wärmemanagement in Gebäuden, der Landnutzung und der dritte Bereich, den Sie noch im Blick haben, ist die Energieerzeugung. Also enorme Potenziale, das ist fast ein Viertel der Einsparung von CO2, die wir bis 2030 versprochen haben. Der Pferdefuß ist, es sind nur Potenziale. Faktisch könnten wir damit einsparen, aber wir haben den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, gleichzeitig wird das Anspruchsniveau gesteigert. Und wir haben es mal mit der Wissenschaftsplattform 2030 ausgerechnet in Bezug auf den Konsum. Da gibt es ja auch tolle Möglichkeiten, Plattformökonomie, Videokonferenzen, digitalen Handel. In vielen Bereichen könnte man sehr, sehr viel sparen. Faktisch aber steigt der Energiebedarf, der Umweltbedarf im Konsumbereich, weil das Anspruchsniveau noch schneller steigt. Kurz, die Konsequenz ist, wir brauchen sowas wie eine doppelte Entkopplung, also sowohl mehr Effizienz und mehr Konsistenz, also mehr quasi weg von fossilen Energien, aber ich glaube auch ein Wertewandel, den wir brauchen, Genügsamkeit, Sparsamkeit, wirklich zu überlegen, was ist notwendig. Und wenn wir diese Entkopplung auf zweiter Ebene nicht haben, werden wir aus dem Rebound-Effekt nicht wegkommen. Und vielleicht ein letzter Aspekt, was von mir als Theologe vielleicht noch erwartet wird, eine theologische Beschäftigung mit Digitalisierung. Es gibt erstaunlich viel. Papst Franziskus hat ein Faible dafür, hat mehrfach Stellung genommen, jetzt zuletzt auch zum 1. Januar immer zum Frieden, hat er über Digitalisierung und Frieden und Gerechtigkeit reflektiert, würdigt die Chancen. Er hat im Blick quasi das technologische Paradigma, wie er es nennt, also quasi die Weltwahrnehmung quasi nur was zählbar ist, wird wahrgenommen, das andere nicht. Es wird quasi eine instrumentelle Vernunft, die kann missbraucht werden und stellt da sehr klar das Kriterium der Menschenwürde, die geachtet werden muss, der Gerechtigkeit, eben Missbrauchgefahr für Machtakkumulation, Kontrolle von Menschen und Manipulation von Menschen. Ich glaube, das ist durchaus ein interessantes Feld. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, aber es gibt sehr viel Stellungnahmen. Auch das Landeskomitee der Katholiken hat jetzt erst vor einer Woche das Thema KI-Kirche, also quasi die zwei Anfangsbuchstaben gleich, künstliche Intelligenz und Kirche zum Leitthema gemacht und viele konkrete Handlungsfelder auch in Deutschland quasi so beleuchtet für Licht- und Schattenseiten.
Vielen Dank, Herr Vogt, auch für diese, denke ich, sehr wichtigen und interessanten Aspekte auf dieses Thema. Vielleicht können wir versuchen, das jetzt alles ein bisschen zu sortieren. Wir haben jetzt gehört und gesehen, sie hat große Chancen und sie ist, glaube ich, auch nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag, die Digitalisierung. Aber ich gebe Ihnen recht, diese Ambivalenz und die Schattenseiten müssen natürlich genauso in den Blick genommen werden. Ich würde trotzdem gerne, Herr Kranzenmüller, auf Ihren Impuls erst auch nochmal zu sprechen kommen, weil Sie haben sehr eindrücklich dargestellt, dass es einerseits sozusagen die Entwicklung der Hardware, dieser großen Chips sind, die eben auch für diesen Rechenzentrum stehen und rechnen und viel Kühlung brauchen oder Wasserbedarf. Gleichzeitig dann aber auch ChatGPT genannt als Software. Denken denn Sie, dass die sozusagen Potenziale auch zur Verbesserung eher in der Software oder eher in der Hardware liegen in der Zukunft?
Das ist eine ganz trickreiche Frage.
Will ich nicht beantworten.
Also bei der Hardware sind wir sicher von der Entwicklung her nicht ganz so schnell wie von der Software. In der Software steckt sehr viel natürliche Intelligenz, jetzt immer mehr künstliche Intelligenz drin. Und zumindest in der Vergangenheit haben wir immer gesehen, dass Software sehr viel rausholen kann aus der Hardware, die drinnen steckt. Mhm. Und das ist auch meine Erfahrung als Universitätsprofessor. Die schlauesten Köpfe sind die Studenten, die die besten Algorithmen bauen, um es so zu sagen. Aber das müssen wir halt auch tun. Ja? Also viele von den Dingen, und das ist vielleicht so ein kleiner Gegenpol dazu, wir machen ja diese Large Language Models heute nicht, weil wir es jetzt unbedingt brauchen in dem Sinn, sondern eher, weil wir es können. Die Technologie ist auch nicht neu, sondern das gibt schon länger. Nur jetzt haben wir die Rechenleistung, um diese Dinge durchführen zu können. Und das ist etwas, was uns klar sein muss. Ja.
Und wo denken Sie, dass die Zukunft dahin geht?
Also ich glaube, dass das, was wir jetzt sehen an großen Sprachmodellen, ein Anfangsimpuls ist, wo es nach oben rausreißt. Und das setzt sich aus meiner Sicht nicht durch. Ja. Mhm. Sondern wir werden mehr in Richtung Smart Language Models gehen, kleinere Modelle, die präziser sind und genauer auf die Daten eingehen. Und dann fangen wir hoffentlich diese aktuellen Entwicklungen wieder ein, wäre meine Vermutung.
Ich möchte nur noch ergänzen, IBM stellt Hardware und Software her. Das heißt, in diesem Spannungsfeld und wo kann man größere Einsparungen haben, befinden wir uns auch. Und ich glaube, man muss einfach im Hinterkopf haben, wenn eine Maschine rausgeht in der Hardware, bis man die nächste Version rausbringt, vergehen ein paar Jahre. Zwischen diesen Jahren haben wir meistens schon große Einsparungen. Da gibt es dann große Verbesserungen in der Energieeffizienz, große Verbesserungen in der Leistungsfähigkeit. Aber das funktioniert eben auch nur alle paar Jahre. Im Softwareumfeld, wo eben jetzt auch künstliche Intelligenz reinfällt, haben wir natürlich die Möglichkeit, viel, viel öfter Updates rauszubringen, haben wir die Möglichkeit, am laufenden Band auch Verbesserungen zu erzielen. Deshalb glaube ich, kann man diese Geschäftsmodelle gar nicht so ganz vergleichen, sondern das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und ich würde schwerst argumentieren, wir müssen sowohl gucken, dass wir bei jedem Herausbringen von neuen Hardware-Systemen, von Speichern, von Servern wirklich Fokus legen auf Energieeffizienz, aber gleichzeitig nicht vergessen, dass wir kontinuierlich, indem wir Software optimieren, dann natürlich Einsparungen nutzen können und die Software nutzen können, um auch einfach neue Use Cases rauszubringen, weil dann die Algorithmen zu entwickeln, ich glaube, da steckt auch ganz schön viel Geld für die smarten Studierenden. Da kann man einfach viel schneller agieren und der Entwicklungsaufwand ist auch weniger teuer oft. Nicht immer. Das zum einen. Und zum anderen, IBM entwickelt künstliche Intelligenz schon weit länger als die letzten anderthalb Jahre, wo man, glaube ich, über diesen wirklich großen Hype reden kann. KI wurde auch davor schon von vielen Unternehmen eingesetzt. Jetzt gerade sehen wir, dass ganz viele Privatpersonen und Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen wollen. Wir sehen diesen Riesenpeak, aber wir sehen genau auch schon jetzt die letzten Monate diese Tendenz, dass die Modelle kleiner werden, dass wieder Anfragen können, kommen auch an Hersteller wie IBM, wie Microsoft, dass man die Modelle runterschraubt, weil eben der Stromverbrauch zu hoch ist. Weil, was ich eben auch schon gesagt hatte, wenn ich eine Personalfrage stelle, das gleiche KI-Modell nicht zwingend mir den Wetterbericht beantworten muss. Also genau diese Tendenz sehen wir jetzt schon in dem, was Unternehmen an Rückfragen stellen, in dem, was sie fragen, was man mit künstlicher Intelligenz machen kann. Deshalb glaube ich, pendelt sich es vielleicht über die nächsten Jahre auch mehr und mehr noch ein bisschen ein.
Ich würde trotzdem gerne einmal da noch sozusagen rückfragen. Das finde ich einen guten Punkt. Für Unternehmen, die das entwickeln, muss sich das auch rechnen. Die Wissenschaft, kriegt die das sozusagen umsonst, die Rechenleistung, die sie am LRZ haben? Wie ist denn das dort? Weil ihre Kunden müssen die dann auch dafür bezahlen und sagen, das ist mir zu teuer, das kostet zu viel Strom.
Also ich muss jetzt sagen, da befinde ich mich tatsächlich in einer privilegierten Position, weil sich die Politik in Deutschland und in Bayern entschieden hat, dass wir Wissenschaft unterstützen müssen. Und das, was wir werden praktisch dafür bezahlt, dass die Wissenschaft diese Rechenleistung hat. Mhm. Ja. Da gibt es aber jetzt einen kleinen Pferdefuß sozusagen. Wir sind jetzt ein relativ großes Rechenzentrum für die Wissenschaft. Wenn man aber uns vergleicht jetzt mit einem Google-Rechenzentrum oder mit auch mit einem der anderen militärischen Rechenzentren, dann sind wir wieder sehr klein von dem her. Also das war jetzt vielleicht ein Beispiel. Man tut hier was in diesem Land für die Wissenschaft. Das ist auch gut so. Aber es ist natürlich nichts im Vergleich zu Militär oder den großen Hyperscalern, die hier ja ein Vielfaches investieren.
Genau, zurückgekommen auf die Ambivalenz. Ich habe es in der Vorbereitung für mich so genannt, Digitalisierung mit Augenmaß. Jetzt können wir ja schlecht vorschreiben, jeder darf nur am Tag 3 Suchanfragen stellen oder darf sein Handy nur 2 Stunden pro Tag nutzen. Sie an den Ethiker gefragt. Wie kriegen wir da einen moralischen Kompass oder wie können wir sozusagen auch unser gesellschaftliches Verhalten ändern, wenn wir sagen, das kostet uns zu viel Umweltauswirkung sozusagen?
Gut, die Standardantwort der Ökonomen, die natürlich auch ethisch relevant ist, heißt Internalisierung externer Kosten. Also quasi, wir müssen es mit dem Geldbeutel auch wahrnehmen. Und das ist völlig klar. Das empfindlichste Wahrnehmungsorgan des Deutschen oder der Bürger vielleicht insgesamt ist der Geldbeutel. Also was nichts kostet, ist nichts wert. Da geht man nicht sparsam damit um. Das Problem ist natürlich, wenn wir in Deutschland die Energiekosten zu hoch machen, sind wir nicht wettbewerbsfähig gegenüber anderen Ländern, die Energiekosten niedrig halten. Also das muss man natürlich international abstimmen. Da braucht man für die energieintensiven Branchen in der Wirtschaft braucht man entsprechende Vergünstigungen, sonst sind die nicht konkurrenzfähig. Das ist sehr schwer, wie man sozialverträglich, wirtschaftsverträglich mit diesem Instrument umgeht. Aber natürlich quasi irgendjemand zahlt und es gibt ja genügend Berechnungen für die Externalisierung der Kosten. Das ist ein Vielfaches. Wir haben als wichtigstes Instrument Zertifikatenhandel, also CO2-Emissionen kosten eben was. Die sind viel zu billig ausgegeben worden. Die müssten, manche berechnen 100, manche sogar 300 Euro kosten. Das versucht man auch zu organisieren auf europäischer, globaler Ebene. Man steigert die Kosten allmählich, man stimmt sich international ab. Man kann mit diesem Geld dann auch wieder Entwicklung gegenfinanzieren. In Baku, die Konferenz ist ja gerade zu Ende gegangen. Die haben 300 Milliarden jährlich beschlossen, was die Länder des globalen Südens bekommen sollen. Eigentlich sagen sie, bräuchten sie Billionen. Wo soll das Geld herkommen? Die Staaten werden es nicht freiwillig geben. Manche haben die Idee, dass quasi aus den Einnahmen von CO2-Zertifikaten dann Nothilfe gezahlt werden können, wo jetzt schon Schäden auftauchen. Klar, es wäre gut, wenn es der Einzelne auch stärker spürt, aber es ist ein großer Protest dabei. Aber natürlich müssten eigentlich das auch übersetzt werden für die Haushalte. Auch die Haushalte haben trotz aller Verbesserungen den Energiebedarf noch gesteigert in den letzten Jahren und es wird vermutlich weitergehen. Ich glaube nicht, dass wir es allein nur mit der Internalisierung externer Kosten in den Griff kriegen. Es braucht auch schon, weil Sie es angesprochen haben, ein Moralbewusstsein. Also es braucht Menschen, die sagen, ich überlege mir, was ist wirklich notwendig, was brauche ich, wo kann ich meinen Energiebedarf reduzieren. Gibt's unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Neigungen. Der eine sagt, ihm dies ist wichtig, das andere kann er leicht verzichten. Bei anderen ist es eben, er braucht unbedingt Reisen, aber kann vielleicht auf Fleisch verzichten oder Computer kürzer anhaben. Das muss pluralismusfähig sein, individuell unterschiedlich. Aber ich glaube, wir brauchen sowohl die Änderung der Rahmenbedingungen mit Kosten als auch eine individuelle Anreize. Und das natürlich in der Universität, wenn wir dafür gar nichts zahlen, haben wir einen relativ geringen Anreiz, da Energie zu sparen. Das lässt sich nicht anders organisieren. Das muss mit einer Selbstverpflichtung auch der in der Wissenschaft Arbeitenden gehen, dass sie sagen, sie überlegen sich ein bisschen, was ist wirklich notwendig, wo kann ich mit Augenmaß was sparen. Wenn es das gar nicht gibt, werden wir den galoppierenden Energieverbrauch nicht auskommen.
Vielen Dank, ich teile diese Einschätzung. Ich komme jetzt von der Akademie der Technikwissenschaften, deswegen habe ich schon auch noch Hoffnung in die technikwissenschaftliche Forschung, dass wir auch tatsächlich ja, sowohl Hardware als auch Software seid, vielleicht Dinge entwickeln, die nicht so viel Strom brauchen oder die anders als mit Millionen Liter Wasser gekühlt werden können. Haben Sie denn da sozusagen Ideen, vielleicht auch Visionen, wie das organisiert sein könnte, weg von dem, was wir heute kennen? Jetzt das zum Beispiel Buzzword Quantencomputing, ist das etwas, wo man sagt, das könnte da eine Lösung dafür sein?
Ja, Quantencomputer ist ein gutes Stichwort. Wir haben natürlich auch bei uns den ersten bayerischen Quantencomputer im Haus. Mittlerweile haben wir drei. Die nächsten zwei kommen demnächst. Und vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Wir haben ja, sind Standard für den europäischen Quantencomputer. Und da wurde ich im Formular gefragt, was der Strom braucht. Also haben wir uns das wirklich einmal ausgerechnet. Und meine Mitarbeiter haben dann gesagt, naja, über 5 Jahre Laufzeit wird der Quantencomputer 50.000 Euro Strom brauchen. Und dann habe ich kurz nachgedacht, 50.000 Euro Strom, das braucht der Höchstleistungsrechner in 1,5 Tagen. Und dann habe ich in das Formular reingeschrieben, vernachlässigbar. aber im Endeffekt läuft es darauf aus, wir hoffen und wir, das ist wieder eine bayerische Initiative, wir beschäftigen uns mit zukünftigen Technologien, Future Computing. Wir haben auch den weltgrößten KI-Chip bei uns, der ersetzt dann 200 von diesen Karten, die wir gerade gesehen haben. Auch da sparen wir viel ein, aber da ist noch viel, viel zu tun und viel Potenzial. Das ist eine spannende Frage. Ich bin halt insofern auch immer vorsichtig, der Quantencomputer wird nicht alle unsere Probleme lösen in dem Sinn. Ja.
Vielleicht ist ein Aspekt noch eine ganz neue Entwicklung, Biocomputing. Wir haben morgen auch mal eine Diskussion dazu, ein Kollege an der TU und Kollegen an der ETH Zürich forschen dazu, quasi DNA zu nutzen für die Speicherung von Daten. Und das ist erstens sehr viel haltbarer, aber es gibt manche, die sagen, wenn das denn funktioniert, bräuchte das ein Millionstel der Energie in Bezug auf die Daten, die gespeichert werden können. Ist außerdem viel haltbarer, nicht eben jetzt wie, was weiß ich, jetzt ungefähr 20 Jahre, sondern das kann man 500 Jahre speichern oder sogar viel, viel länger, wenn man das auf 0 Grad kühlt. Also mit DNA, das heißt eine vierwertige Logik statt zweiwertige Logik, viel effizienter. Also es quasi sind unsere Gehirnzellen, die genutzt werden, um Informationen zu speichern. Sie forschen dran, wie man quasi Informationen von einem digitalen System der zweiwertigen Logik in eine vierwertige Logik übersetzen kann und speichern. Das ist schon gelungen mit einem Stream, mit einem Film, quasi das mit DNA zu speichern. Also quasi technisch scheint da große Fortschritte zu geben. Es ist noch viel zu teuer. Aber ich denke, es ist eine neue Entwicklung. Das wäre schon ein Riesensprung in Bezug auf Sparsamkeit von Energie, auf die dauerhafte Speicherung von Daten und natürlich irgendwie eine Herausforderung, eine viel größere Leistungsfähigkeit mit der ganz anderen Logik. Da sind Sie natürlich mehr der Spezialist, aber es ist sicher noch eine lange Entwicklungszeit dahin. Aber ich glaube schon, es gäbe vielleicht auch alternativen Möglichkeiten, wie wir aus dieser Energiefalle vielleicht rauskommen können. Nur ist es noch sehr ungewiss.
So ein bisschen mit Blick auf die Uhr würde ich auch gerne tatsächlich unser Publikum jetzt mit in die Diskussion einbeziehen. Der Herr mit dem roten Hemd zuerst und dann habe ich Sie gesehen, danke.
Was mich mal noch interessieren würde, ich meine, wir diskutieren jetzt viel über die Wissenschaft und über, ja, ich sag mal, Großanwender, die ja bei IBM jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen relevanter sind als der Privatendkunde. Es ist ja inzwischen teilweise auch schon so, dass solche Modelle wie zum Beispiel von ChatGPT nach und nach ja auch immer der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und man da eben keine Lizenzen mehr irgendwie verkaufen muss. Dass man sich ewig schnell irgendwelche Bilder generieren kann. Und was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, das würde jetzt vielleicht nicht diesen großen Anteil ausmachen im Vergleich zu so einem Supernutzer, wie das jetzt vielleicht bei Google der Fall ist oder bei Microsoft. Aber es ist, finde ich, doch immer mehr auch so ein Zwang, dass man da gar nicht drum rumkommt und man irgendwie diesen Energieverbrauch gar nicht einsparen kann. Also wenn ich in Bing irgendwie was suche, klar, es ist nicht die bekannteste oder nicht die größte Suchmaschine, aber das wird dann immer direkt irgendwie schon in ChatGPT reingeschickt. Oder wenn ich irgendwie in meiner E-Mail was schreiben will, wird mir direkt irgendein KI-Text vorgeschlagen oder irgendwie sowas. Es gibt immer mehr so automatisierte Content-Fabriken, die irgendwie auf YouTube oder auf Instagram irgendwelche Inhalte erzeugen. Und das ist, finde ich, doch ein Faktor, den man schon sehr gut irgendwie runterskalieren könnte, weil das gar nicht so sehr nötig ist. Ob Sie da irgendwie eine Idee haben, wie man da vielleicht auch regulatorisch irgendwie rangehen könnte, um quasi zumindest diesen Anteil des Stromverbrauchs irgendwie zu reduzieren?
Ich bin aber nicht ein Fan von regulatorisch. Ja. Ich denke, besser als regulatorisch ist, dass wir als Gesellschaft uns darauf einigen. Und die Frage, die sich mir hier stellt, ist, brauchen wir wirklich alles von diesem Zeug? Ne? Das ist, fängt aber an bei der Erziehung zu Hause. Ja. Muss jetzt wirklich jedes Kind ein iPad haben, damit es Netflix streamen kann, bösartig gesagt. Ja. Also ich glaube, und da bin ich bei dem, was Sie vorher gesagt haben, wir müssen als Gesellschaft uns dieser Diskussion stellen und überlegen, ist denn wirklich alles notwendig, was wir jetzt können? Ja? Oder sollte man da anfangen? Und dann vielleicht auch irgendwann mal regulatorisch darüber nachdenken. Aber wenn wir regulieren, wer sagt denn, dass die anderen auch regulieren? Ne?
Das eine ist für mich, es geht auch in genau die gleiche Richtung. Ich glaube, wir haben alle auch die Aufgabe, es in die Gesellschaft zu tragen. Und was wir hier machen, ist schon ein wirklich wichtiger Start, dass wir darüber diskutieren und dass wir uns Gedanken machen als Gesellschaft, wo wollen wir hinsteuern? Und da ist jeder Einzelne dran beteiligt. Und dann sehe ich aber trotzdem wieder Wissenschaft, Politik, große Unternehmen in der Verantwortung, da auch als Vorreiter vorzugehen und diesen Diskurs mitzutreiben. Weil nur weil was das alles möglich ist, heißt das noch nicht, dass wir alles tun sollten. Und das ist für mich der zweite Punkt. Da komme ich jetzt vielleicht mit einem Beispiel, was nicht ganz passend ist, aber trotzdem vielleicht in die Richtung geht. Nämlich wir bei IBM haben vor ein paar Jahren dann relativ weit mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Gesichtserkennung. Führte ethisch zu Problemen, weil wir haben festgestellt, dass die KI rassistisch wurde, dass viel, viel öfter dunkelhäutige Personen dann bei Flughäfen oder auch im Militär als negativ behaftet, als potenziell schlechte Menschen eingestuft wurden, als weiße Personen, was de facto einfach ein Bias war, was nicht passieren darf. Dann hat unser weltweiter Geschäftsführungsvorsitzender gesagt, er stellt diesen Handlungsstrang der Forschung komplett ein. Das ganze Projekt wurde gestoppt. Es wurde gestoppt und da waren viele Kunden auch nicht besonders glücklich drüber. Aber das ist für mich ein wahnsinnig prägnantes Beispiel von, nur weil ein Forschungsstrang funktioniert, weil wir in eine Richtung hüpfen, kann es ganz viele Gründe geben, wie Ethik, wie Klimaschutz, wie was immer man nimmt, weshalb man es vielleicht trotzdem irgendwann auch einstehen muss und stoppen muss. Und da hoffe ich, dass viele große Unternehmen für die verschiedensten Bereiche aufstehen und genau aus diesem Grund, nur weil man es muss, ich meine, ich kann meine E-Mails super gut selber formulieren. Es ist natürlich eine Erleichterung, wenn es jemand tut und mir abnimmt. Aber vielleicht, dass da mehr Leute aufstehen und das eben an der einen oder anderen Stelle auch einstellen, weil nur weil was möglich ist oder man in einem Bereich forschen kann, müssen wir das nicht tun. Und dann bin ich eben bei dem Punkt, das kann verschiedene Gründe haben.
Nur kurz zu dem letzten Aspekt, weil ich finde, das ist auch philosophisch interessant. Ich glaube, wir müssten selber kritischer sein gegenüber dem, was künstliche Intelligenz, Digitalisierung kann und was sie nicht kann. Sie produziert prinzipiell Vorurteile, indem eben alles statistisch gemittelt wird. Der Mensch als Individuum kommt eigentlich nicht mehr vor, das Besondere. Und das denke ich, dass wir das kritisch einschätzen, wie sehr da mit Datengenerierung auch quasi Vorurteile geschaffen werden. Was weiß ich, wenn das in die falschen Hände kommt mit Krankenkassen, die dann quasi sagen, du bist ein Problemfall, dich nehmen wir gar nicht. In China ist die Manipulation, die Kontrolle der Bevölkerung mit digitalen Medien schon gigantisch. Wenn einer über die Straße geht bei Rot, dann kommt sofort sein Name. Du darfst jetzt nicht über die Straße gehen mit der Gesichtserfassung in vielen Bereichen. Das ist schon eine kontrollierte Gesellschaft. Wollen wir das? Also ich denke, in vieler Hinsicht kann die künstliche Intelligenz unglaublich viel. Aber wir sollten auch mündig und kritisch sein, was sie nicht kann, was wir uns bewahren, was wir nicht durch digitale Intelligenz steuern wollen, um nicht einfach beliebig sie überall einzusetzen, sie gezielter dort einzusetzen, wo sie wirklich dem Menschen dient und nicht anderem. Das würde schon, denke ich, einiges an Anwendungen reduzieren. Und dann glaube ich, wir bräuchten viel mehr systematische Erforschung, wo kann künstliche Intelligenz, Digitalisierung auch helfen, Energie einzusparen. Ich habe eben diese Bitkom-Studie genannt, die sagt, das Enabling-Potenzial, nennen Sie es, 6 bis 9 Mal so hoch wie das Potenzial der Gefährdung, also der zusätzlichen Umweltbelastung, vergleichen Sie mit dem Potenzial der Einsparung. Ich teile deren Berechnung nicht ganz, aber insgesamt glaube ich, ist richtig, dass wir zu wenig bisher die Digitalisierung, künstliche Intelligenz auf ihre Potenziale wirklich Energie einzusparen fokussiert haben, dazu forschen, dafür Rahmenbedingungen vorgeben, dass das von dem Potenzial, von der Möglichkeit zur Wirklichkeit wird.
Da haben wir tatsächlich auch eine Statistik zu. Da wurden 2700 Führungskräfte über die Welt aus 15 Branchen befragt. Glauben Sie daran, dass künstliche Intelligenz beim Einsatz von Nachhaltigkeit helfen kann, dass das Unternehmen nachhaltiger wird? 91% der Personen haben Ja gesagt. 54% der Personen nutzen es aber noch nicht selbst. Das heißt, wir haben ein großes Gap zwischen, was wir glauben, dass möglich wäre, und dem, was wir Stand heute schon nutzen. Die gleichen Personen sagen, sie glauben dran, aber sie setzen es noch nicht selber ein. Das ist ein guter Anhaltspunkt, dort zu starten. Und dann sage ich, gibt's große Technologien, aber es gibt auch wirklich viele kleinere Technologien mit Automatisierung, privat, aber auch im Beruflichen machen können, die Maschinen runterfahren, darauf zu achten, dass wir Software nutzen, die uns auch hilft, wenn man was nicht nutzt, die Maschinen wieder abzustellen. Man kennt das schlimmste Beispiel für jeden Online-Händler ist, dass vor Weihnachten der Online-Shop nicht funktioniert. Mit Cloud Computing kann man aber danach die Last auch wieder runterfahren. Wir brauchen nicht die Server in dieser Größe fürs ganze Jahr, weil die meisten Leute kaufen vielleicht jetzt in der Black Friday Week oder dann wieder im Weihnachtsgeschäft online. Also da kann man schon auch noch einiges tun. Und ich finde, diese Statistik ist ein gutes Beispiel von, wir wissen es weltweit, aber wir tun es noch nicht.
Vielen Dank. Wir hatten hier eine zweite Wortmeldung hier vorne.
Also ich hatte den Eindruck, dass in der vorangegangenen Frage implizit auch ein bisschen die Client-Seite angesprochen wurde, und zwar die Client-Seite von Internetnutzern in dem Sinne, dass mit KI oder teilweise auch ohne KI Suchbegriffe ergänzt werden, Vorschläge gemacht werden, wie die neue nächste Suche aussehen soll, was es ja früher auch schon immer gab und was auch immer mehr quasi werbebeeinflusst ist. Und die Frage hatte ich irgendwie auch so verstanden, dass man sich ja als Nutzer kaum wehren kann, wenn eben die Plattformen wie zum Beispiel Google eine solche KI-Ergänzung automatisch anbieten und serverseitig hier entsprechend eine hohe Last anfällt. Und noch extremer ist dieser Fall, wenn man jetzt in Bezug darauf geht, dass ich irgendwelche YouTube-Videos habe, die von Fake-Accounts gehypt werden, dass Bots absichtlich solche YouTube-Videos hundertfach oder tausendfach abspielen, ohne dass überhaupt irgendein Bildschirm dranhängt. Also wir haben auch auf der Client-Seite im Prinzip Anfragen an Server, die letztlich sinnlos sind, die aber kommerziellen Zwecken dienen. Und ich denke mal, dass das auch einen ganz erheblichen Teil unseres Energieverbrauchs ausmacht. Es ist ja so, dass die Anfragen, die jetzt an ChatGPT geschickt werden, nur einen Bruchteil des Energieverbrauchs ausmachen, der etwa von YouTube oder von Instagram oder von anderen Social-Media-Plattformen ausgeht.
Ja, also ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wie sehr eben quasi die spezifische Logik von Künstlicher Intelligenz in der Digitalisierung mit Masseneffekten, die erzeugt werden, das ist nicht ethisch neutral, sondern es gibt bestimmte Gesetzlichkeiten, und manche, die das sehr geschickt handhaben, können sich da durchsetzen. Da stecken kommerzielle Interessen hinter, enorm. Ich meine, die erfolgreichsten Unternehmen sind heute nicht mehr Unternehmen, die quasi irgendwelche Dinge zum Anfassen produzieren, sondern hauptsächlich mit Digitalität. Wir haben den digitalen Kapitalismus. Also das ist der wertvollste Faktor. Und wer sich da durchsetzt, hat Masseneffekte, kann Aufmerksamkeit erzeugen und die Manipulation der Menschen, wie wir es jetzt erleben, ich glaube auch mit Elon Musk, mit der Unterstützung für Trump, ich glaube, wahrscheinlich ohne diesen Hintergrund der Manipulation der öffentlichen Meinung in den sozialen Medien wären jedenfalls die Chancen von Trump erheblich viel schlechter geworden. Und wie sehr wir uns da manipulieren lassen, das ist enorm, da sind wir blind. Ich glaube, das ist eine Bildungsaufgabe, da aufzuklären, da distanzierter zu sein und auch die Verzerrung der Weltwahrnehmung, was eben gerade gehypt wird dadurch, das ist noch keine solide Qualitätsaussage in vieler Hinsicht, dass wir uns auch da kulturell mit einer humanen Bildung, einer humanen digitale Humanität, also wie es Nida Rümelin nennt, uns da auch emanzipieren und das als ganz zentrale Bildungsaufgabe betrachten, damit kritisch, distanziert, differenziert umzugehen und uns nicht quasi zu Objekten der Manipulation machen lassen.
Was mir da jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist ja der ökologische Fußabdruck. Und jetzt gibt es halt eine ganze Reihe von Unternehmen, die KI nutzen wollen. Ich glaube, dass ChatGPT jetzt von Privatpersonen genutzt wird, hat die geringste Auswirkung noch. Jetzt ist halt der Riesenhype darum. So, und eigentlich ist es 11:55, was Klima angeht. Ich denke, dass Unternehmen erstmal die Dollarzeichen in den Augen haben und einfach Strom raushauen und CO2 raushauen, was geht. Wie soll man da gegensteuern? Also das wird jetzt erstmal raufschießen und das CO2-Problem ist aber nicht gelöst. Also das sollte eigentlich das Wichtigste sein.
Genau, vielen Dank. Ich glaube, das ist ja heute in schon verschiedenen Punkten angeklungen. Ich glaube, wir wissen, wo der Stromverbrauch, aber eben auch ist ja nicht nur Stromverbrauch, sondern auch die anderen Aspekte des ökologischen Fußabdrucks. Danke dafür, sozusagen für den Hinweis nochmal. Ich glaube, wir stoßen ja auch in anderen Feldern zu der Erkenntnis, dass der Mensch eigentlich viel weiß, aber trotzdem nicht danach handelt. Also ich glaube, wir wissen an vieler Stelle, was nicht gut für uns als Menschen, als Gesellschaft ist. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, wie kriegen wir das geändert? Herr Vogt meinte, ja, die Internalisierung externer Effekte, da sind wir auch schon lang dran, aber das funktioniert eben auch nur so zum Teil, würde ich sagen. Ja, Aufklärung und Bildung, bin ich bei Ihnen, finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Ich, wie gesagt, habe immer auch die Hoffnung an die Wissenschaft, dann auch einfach sozusagen Lösungen, technologische Lösungen auch zu entwickeln, die uns retten werden vor dem Klimakollaps. Weil wenn wir so weitermachen, genau, laufen wir auf die Katastrophe zu. Im Moment auch, ja, Baku hat es gezeigt, sind wir nicht dabei, da einen neuen Weg einzuschlagen. Aber zumindest ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Sozusagen, ich hätte die Hoffnung, dass der Mensch auch Lösungen finden kann. Und ich glaube, vielleicht eben sich das Bewusstsein zu schaffen, ist da vielleicht das, was wir ja heute Abend auch tun, ein kleines Puzzlesteinchen dabei. Aber genau, ich bin nur die Moderatorin. Ich lasse meine Gäste antworten.
Ich denke, neben dem Individuellen und den Märkten brauchen wir auch natürlich rechtliche Rahmenbedingungen. Wir haben das Klimaschutzgesetz in Deutschland, bis 2045 klimaneutral sein, überrechnet aus, welche Sektoren. Wir haben in der Novelle des Klimaschutzgesetzes die Sektorenpflicht aufgeweicht, also nicht mehr jeder Sektor muss sparen. Und wir wissen es alle, Verkehrsbereich und Landwirtschaft in den Bereichen, die steigern. Und da ist keine entsprechende Einsparung. Wir müssten, damit es verbindlich ist, das sektorspezifisch auch eine Bringschuld definieren. Das sind Potenziale da. Ich glaube, wir könnten da weiter vorgehen, aber diese Aufweichung der Sektorpflicht beim Klimaschutzgesetz ist eine Schwächung der Verbindlichkeit. Wir müssten da durchaus weiterkommen in vielen Bereichen. Wir müssten es international abstimmen. Das ist entscheidend, aber da bin ich nicht so optimistisch. Ich glaube, durch die Wahl von Trump und durch die geostrategischen Machtkonflikte, die wir haben und haben werden, ist die Möglichkeit, sich auf globaler Ebene zu einigen, wird gewaltig viel schwieriger sein. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir werden in vieler Hinsicht einen ökologischen Kollaps, einen Teil der Unbewohnbarkeit von Teilen der Erde mit enormen Migrationsströmen nicht verhindern können. Insofern ist auch meine These, der neue Name für Fortschritt ist nicht Wachstum, sondern Resilienz, Robustheit in disruptiven Entwicklungen. Das glaube ich, darauf müssen wir uns sehr konzentrieren und nüchtern sein, wie wir in einer sehr schwierigen Zeit den Kollaps vermeiden können. Und ich glaube, da müssen wir genau abwägen, was wir da brauchen. Da brauchen wir eine leistungsfähige Wirtschaft. Wir brauchen gesellschaftlichen Zusammenhalt im sozialen, im kulturellen Bereich. Wir müssen uns irgendwie international abstimmen. Aber das wird sehr schwierig die nächsten Jahre.
Also ich bin da auch ganz Ihrer Meinung. Ich glaube, leider sieht es momentan so aus, wir werden erst dann auf die Klimakrise reagieren, wenn es wirklich wehtut. Also auf das läuft es momentan raus, weil sich niemand bewegt. Ich habe auch ein Beispiel, oder ich sage mal so, vielleicht können wir die pessimistische Sicht jetzt ein bisschen drehen. Ich glaube, wir sollten zum Beispiel auch viel ambitionierter sein. Ein Beispiel, das Energieeffizienz der Ampelregierung, um das einmal zu sagen, ich habe das gekriegt, ich habe Stellungnahme dazu geben dürfen und da geht es auch darum, Energieeffizienz von Rechenzentren. Und ich habe dann, meine Stellungnahme war kurz zusammengefasst, ich bin wirklich froh, dass sich die Politik mit diesem Thema auseinandersetzt, war längst überfällig, aber das, was da drinnen steht, und das sage ich jetzt wieder aus der privilegierten Sicht eines akademisch-wissenschaftlichen Rechenzentrums, das, was in dem Energieeffizienz drinnen steht, ist so wenig ambitioniert, das haben wir vor 15 Jahren schon alles erfüllt. Und das sind so die Punkte. Wir könnten viel mehr tun, wenn wir nur wollten. Und ich glaube, dieser Ruck muss einfach mal durch die Gesellschaft gehen. Und da bin ich bei dem, ich fürchte, der kommt erst, wenn wir wirklich sehen, es tut weh.
Johanna? Da möchte ich mich noch anschließen und sagen, in der Statistik, wo 2700 Führungskräfte befragt wurden, merkt man genau das. Wo haben die Personen am meisten geantwortet, dass sie tatsächlich auch IT für Nachhaltigkeit einsetzen, dass sie bereits handeln, in Indien und Brasilien. Dort sehen wir schon heute die größten Auswirkungen von den Leuten, wo die Teilnehmer waren, dass die ganzen Krisen durch den Klimawandel diese Länder heftiger treffen als beispielsweise England, Deutschland, Frankreich. Das heißt, das ist genau, glaube ich, das, was es dann einmal ein kleines bisschen schon bestätigt. Wenn man es wirklich spürt und selber spürt, dann fängt man an zu handeln. Trotzdem bin ich auch ein glashalb voll Mensch und hoffe inständig, dass egal welche Regierung in der USA ist, genügend Leute aufstehen, genügend Meinungsmacher aufstehen. Da kann man einen Microsoft-Gründer mitnehmen, der Bill Gates, der sicherlich sehr, sehr oft aufsteht für diese Themen. Und dass wir genügend Schwung auch von politischen Differenzen in den USA auf den Klimaschutz gesehen hinweg es schaffen, als Gesellschaft noch mehr zu aktivieren. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich glaube, da bin ich bei dir glashalb voll. Und ich möchte dran glauben, dass wir mehr hinkriegen. Auch wenn jetzt zumindest mal diese erste Statistik tatsächlich bewiesen hat, dass dort, oder die erste, die ich kannte, dass die Leute eben mehr handeln, wo sie schon mehr auch vom Klimawandel betroffen sind.
Also ich hätte nur noch mal eine allgemeine Frage. Die Quantencomputer, das klingt so gut, auch weil sie wenig Strom brauchen, aber sie sollen schwer zu programmieren sein. Die Programmiersprachen, die kann man ja da wohl nicht hernehmen. Ich kenne mich da nicht so aus. Wenn Sie da was noch dazu sagen über die Programmierung von den Quantencomputern, das würde mich interessieren. Danke.
Sehr, sehr gerne. Also wir haben übrigens 2017 an der LMU begonnen, für die Informatikstudenten Quantencomputerprogrammierung anzubieten. Und das wird sehr gern angenommen. Die Studenten kommen in Scharen, weil das ein interessantes, auch ich sage mal, geistig herausforderndes Problem ist. Ich glaube aber auch, wir werden da besser werden. Nur eins müssen wir uns auch klar sein, und da habe ich auch unserem Herrn Ministerpräsident schon öfters widersprochen, der Quantencomputer wird nicht all unsere Probleme lösen. Der kann ein paar Dinge sehr gut, aber sehr viele Dinge kann er nicht oder nicht gut, ja, um es so zu sagen. Also das ist, wir müssen ja realistisch werden mit dem, was wir erwarten. Auch die, Sie haben DNA-Computing erwähnt, ja, auch ein total spannendes Gebiet, aber auch das wird nur ein Aspekt sein. Die Wahrheit ist halt einfach nicht, es gibt keine einfachen Antworten, ja, sondern es ist halt etwas, wo wir noch viel tun müssen, und das ist vielleicht jetzt ein Plädoyer. Wir brauchen die Wissenschaft, ja, und wir müssen einfach auch schauen, dass wir genug Wissenschaft haben in dem Sinn.
Um da vielleicht noch was zu ergänzen, bei IBM haben wir in den 1970ern mit Forschung im Quantenumfeld begonnen. Nicht nur wir, auch viele Personen in der Wissenschaft. ganz schön viel Zeit vergangen und wir sind immer noch an dem Punkt, dass wir Quantencomputing nicht produktiv für viele Felder einsetzen. Wir glauben alle ganz feste daran, dass das ein Strang ist und eine Handlung ist, die uns nach vorne bringt, die uns aus ganz vielen Perspektiven nach vorne bringt. Aber trotz allem sind wir noch nicht dort. Es kommen aber auch, wenn der Quantencomputer wirklich dann geschäftsfähig ist, neue Herausforderungen. So ein Quantencomputer, wenn wir jetzt über IT-Sicherheit reden, auf einmal jedes unserer Passwörter, was wir für Online-Banking oder sonst was nutzen, ist auf einmal von einem Quantencomputer, wenn er denn dann soweit ist, viel schneller knackbar. Also da sind wir auf einmal dann mit allem Guten, was kommt, auch wieder bei ganz vielen neuen Herausforderungen, über die wir uns Gedanken machen müssen. Und in 50 Jahren ist viel passiert, aber noch ist er nicht produktiv eingesetzt in der Wirtschaft.
Was vielleicht da auch nochmal, eben ich eher jetzt generell philosophisch, jeder Fortschritt ist in der Dialektik von Fortschritt und Risiko eingespannt. Das heißt, jede technische Entwicklung hat Ambivalenzen, hat viele Vorteile, wir können Probleme damit lösen, aber wir müssen uns klar machen, wir schaffen damit auch neue Probleme. Und ich glaube, das ist wichtig für ein nüchternes Verhältnis zu den Dingen, die auch digitale Intelligenz leisten kann. Wir können unglaublich viel, aber in dieser Euphorie haben wir es versäumt, hinreichend auch über die Schattenseiten zu diskutieren und bei jeder Neuerung sie im Grunde nicht mit einem fast religiösen, aufgeladenen Heilserwartung meinen, diese neue Technologie löst jetzt alle Probleme. Das kann sie mit Sicherheit nicht. Jede neue Technologie kann viele Probleme lösen, aber schafft auch neue und löst nur einen Teil. Und das, denke ich, ist wichtig, jetzt aus einer kulturellen, vielleicht auch theologischen Sicht zu sagen, quasi sobald wir Heilserwartung in die Technik projizieren, dann wird sie zur Ideologie, dann haben wir nicht mehr die nötige Distanz, um Vorteile und Nachteile abzuwägen. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Da glaube ich es schon ein bisschen, dass der Verlust von Glauben in unserer Gesellschaft oft dazu führt, dass die Leute dann in Technik oder Wachstum oder andere Dinge ihre Heilserwartungen projizieren und dann nicht mehr hinreichend distanziert gegenüber dem sind. Und ich glaube, das ist schon eine kulturelle Aufgabe da, auch eine wissenschaftliche Aufgabe, die nötige Nüchternheit und Distanz zu entwickeln, auch insgesamt quasi für die ökologische Modernisierung mit Klimamodellen, wo wir meinen, mit Technik alles lösen zu können, in Anthropozän, ein ökologisches Management des ganzen Planeten, das werden wir nie schaffen. Und wir werden jetzt eine Epoche haben, wo wir viele Schattenseiten erleben, wo wir vermutlich mit wirtschaftlichen Regressionsprozessen umgehen müssen. Und das politisch fair zu lösen und trotzdem den Zusammenhalt in der Demokratie aufrechtzuerhalten, ist eine enorme Aufgabe. Und das, glaube ich, uns steht eine Epoche bevor, in der wir mit Schwierigkeiten, Brüchen, Schrumpfungsprozessen leben müssen. Und das ist sehr schwierig, das gerecht zu verteilen. Und glaube ich, das ist ein Aspekt, den der Papst Franziskus jetzt auch sehr betont im Rahmen der Friedensbotschaft, dass er sagt, eine Technologie, die zu Machtmissbrauch, Machtakkumulation, zur Exklusion von vielen führt, die kann nicht Fortschritt genannt werden.
Aber ein klein bisschen an der einen oder anderen Stelle eine andere Sicht. Vielen würde ich Ihnen aber trotzdem zustimmen. Ich glaube daran, dass die Technologien uns als Gesellschaft wirklich weiterbringen werden. Mit all den Herausforderungen, die damit einherkommen, wo man sich neue Gedanken machen muss. Da glaube ich wirklich dran. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht zu dem Glauben übergehen, dass nicht jeder Einzelne von uns trotzdem Verantwortung hat und dazu beitragen kann. Das heißt nicht nur, weil irgendjemand auf der Welt, der ein großes Unternehmen führt oder in der Wissenschaft sitzt, an Quantencomputing oder anderen Technologien forscht, dass wir uns nicht trotzdem Gedanken machen müssen, wie wir den Energieverbrauch auch für uns zu Hause in der Gesellschaft in den Griff bringen können. Weil sonst hoffen wir auf was, was irgendwann kommt. Und für mich ist es beides. Ich glaube daran und trotzdem glaube ich daran, wir müssen viel mehr hier in den Diskurs gehen und viel mehr schauen, was wir auch selber machen können und wie wir dazu beitragen können. Ich glaube, da sind wir dann gar nicht so weit.
Glaube ich auch, aber ich möchte trotzdem einen Unterschied auch nicht unter den Teppich kehren. Ich glaube nicht, dass wir quasi die Ambivalenz der Technik allein mit individueller Moral ausbalancieren können. Ich nehme ein Beispiel, die Hungerbekämpfung. Wir haben eigentlich einen Überfluss an Nahrungsmitteln, wir haben trotzdem 738 Millionen Hungernde, das nimmt eher zu. Das ist ein Verteilungsproblem. Das ist ein Problem des Zugangs zu Märkten, das ist ein Problem der Korruption im Agrarhandel. Das kann man mit individueller Tugend und Verzichtbereitschaft und Moral überhaupt nicht lösen. Das braucht Strukturen, die wir politisch auch organisieren müssen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch bei dieser Technologie. Das werden wir nicht ein bisschen Moral und Verzichtbereitschaft lösen können, sondern es braucht durchaus Rahmenbedingungen, um irgendwie uns auch zu Energieeinsparung auch zu zwingen. Wir haben noch gar nicht gesprochen, wie die Energie eigentlich erzeugt wird. Auch das ist nochmal ein wichtiger Bereich, dass wir schauen, dass sie stärker regenerativ erzeugt wird, dass wir den Zugang gerecht verteilen, dass wir irgendwie auch schauen, das politisch zu organisieren, ein Geschäftsmodell, Energie zu sparen. Und das braucht auch ökonomische und unternehmerische Intelligenz. Das ist, denke ich, etwas, was wir auch strukturell fördern müssen und nicht nur individuell in den Griff kriegen bekommen.
Da möchte ich Ihnen gar nicht widersprechen. Ich finde nur, das eine sollten wir nicht deshalb lassen.
Fände ich klar.
Ich habe da gerade wieder so diesen Punkt dabei. Wir reden ja oft CO2 vermeiden und diese ganzen Geschichten. Ich glaube, das ist auch zu kurz gegriffen. Ich habe deswegen auch Euro mit Watt verglichen, weil ich der Meinung bin, wir brauchen das richtige Incentive. Ja? Und jetzt sage ich einfach mal in den Raum, es ging bei uns im Rechenzentrum nie darum, oder nicht in erster Linie, lassen Sie mich korrekt formulieren, nicht in erster Linie darum, CO2 zu sparen, sondern unser Incentive war, Euro zu sparen. Und durch das, dass wir energieeffizienter sind, haben wir Euros gespart, die wir wiederum, nachdem staatliche Institution, alles, was wir praktisch an Euros haben, müssen wir ausgeben, sonst kriegen wir nächstes Jahr weniger. Also die Euros, die wir gespart haben, haben wir wieder in die Wissenschaft investiert. Und ich sage immer, wir müssen uns klar sein, das, was Energieeffizienz ist, finanziell, da gibt es finanzielle Incentives, die uns dabei helfen können. Ja, deswegen habe ich mich wahnsinnig geärgert über unseren mittlerweile ehemaligen Finanzminister Lindner, der gesagt hat, nee, wir können jetzt nicht mit Umweltschutz und so weiter anfangen, weil sonst nehmen uns die Polen den Wettbewerbsvorteil weg. Ja? Ich bin da der Meinung, wir sollten mal darüber nachdenken, was für Geschäftsmodell wir mit Energieeffizienz haben können und wie viel wir vielleicht Euros einsparen durch diese Sachen. Und dann lässt sich vielleicht das andere Thema auch irgendwie damit adressieren. Aber das ist ich bin jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler, sondern nur so ein kleiner Techniker. Ne?
Vielleicht da, die LMU hat ja auch mitgemacht bei dem Projekt Öko-Profit, also quasi, wenn Energiekosten eingespart werden, dass dann quasi die Hälfte spart die Gesamtinstitution, die Hälfte bekommt die Institution, der Akteur, der wirklich eingespart hat. Hier die Katholische Akademie macht ja auch das Umweltmanagement und spart dadurch erheblich Ressourcen. Wir haben das deutschlandweit gemacht mit den Kirchen. Das ist der größte Akteur für EMAS, also Umweltmanagement in Deutschland, mit weit über 1000 Einrichtungen, zum Teil ganze Diözesen oder eben Akademien, die durchaus sehr viel sparen. Da waren die Ökonomen, also die Finanzverantwortlichen, Finanzdirektoren, die treibende Kraft auch dahinter. Das muss man dann entsprechend mit Anreizen so verteilen, dass auch diese sparen, selber ein bisschen was davon haben, aber man das intelligent auch organisiert. Da gibt es durchaus Modelle und ich finde es schön auch zu nennen, dass auch hier die Katholische Akademie dabei ist.
Also prinzipiell müssten Sie ja dann eigentlich schon in den Kindergarten gehen und den Kindern beibringen, dass der Strom nicht nur aus der Steckdose kommt, sondern dass da ganz viel dahinter steht. Weil viele Kinder kriegen ja schon ihr Smartphone in die Hand und wachsen damit auf und kennen gar nichts anderes und hinterfragen das dann auch nicht entsprechend.
Würde ich voll zustimmen, muss ich sagen, ja. Also es fängt früh an, dass wir das Bewusstsein dafür schaffen.
Genau, wobei ich die Verantwortung durchaus nicht nur im Kindergarten, sondern auch bei den Eltern direkt sehen würde. Aber Sie haben vollkommen recht, ja. Die Bildung kann nicht früh genug beginnen oder die Aufklärung in diesem.
Manchmal ist es schon so, dass die Kinder und Jugendlichen weiter sind als die Eltern und beginnen, die Eltern zu erziehen.
Genau, vielleicht eine letzte Wortmeldung noch.
Ich wollte nur eine kurze Anmerkung machen, weil Sie gerade schon gesagt haben und vorhin ja auch den Vortrag damit gestartet haben, dass man sich so unter einem CO2 einer Menge oder sowas oder einer Kilowattstunde nicht viel vorstellen kann. Ich würde Ihnen da absolut zustimmen, dass man das natürlich irgendwie in eine Materie übersetzen muss, die dem Menschen irgendwie greifbar wird. Würde aber trotzdem vielleicht auch mal noch so als entweder als Abschlussgedanken geben oder auch, mich würde trotzdem auch interessieren, was Sie dazu denken würden, den Vorschlag machen, das eben nicht nur finanziell umzusetzen, weil das ja nachher wieder zu sozialen Ungleichheiten führt, wenn man sich als Reicher das halt trotzdem leisten kann. Ob man nicht stattdessen zum Beispiel so einen Ansatz wie so ein persönliches CO2-Budget verfolgt, das eben einfach eingehalten werden muss und das sich nicht nach dem Geldbeutel richtet.
Interessanter Aspekt.
Das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Ich bin für jede Idee zu haben, wo man sagt, wir kriegen das in den Griff. Ich habe einfach Euros deswegen genommen, weil ich gesagt habe, das ist ein Maß, das jeder von uns versteht. Ja. Wobei, jetzt schaue ich Frau Schilling an, ich denke dann sofort, wir Österreicher haben natürlich den Schilling viel mehr noch im Kopf als den Euro.
Also in Niederlanden ist es schon verbreitet, auch in den Kirchen, in Zivilgesellschaften, dass jeder individuell so seinen Klimapass hat, also wie viel CO2 er pro Jahr verbrauchen darf. Früher ist man von ungefähr 2 Tonnen CO2 pro Person im Jahr ausgegangen. Inzwischen ist man da sogar eher etwas restriktiver. Und dann kann man einsetzen, was weiß ich, alle 2 Jahre einen Flug vielleicht, aber eben nicht mehr. Und wer mehr hat, der muss in anderem extrem sparen und Auto fahren. Das lässt sich relativ gut so jedenfalls grob kalkulieren. Und dann individuell zu sehen, wo stehe ich, wie viel kann ich einsparen, das ist durchaus auch ein Anreiz, dass man sieht und für sich individuell ausrechnet. Das ist auch mit Computermodellen ganz einfach zu machen. Das muss freiwillig sein. Einfach, man hat die Information und man setzt sich selber das Ziel und sagt, was einem wie wichtig ist. Aber wenn man das quasi mit Sanktionen und dann öffentlich kontrolliert und wie kontrolliert man das gegen Betrug und macht es betrugsfest, das, glaube ich, wäre ein Eingriff in die Privatsphäre. Und gerade bei der Digitalisierung diskutieren wir ja sehr streng auch ethisch, dass die Privatsphäre geschützt werden muss. Und ich glaube, man muss nicht alles von außen kontrollieren. Manchmal hilft einfach die Information wie ein Spiegel, den man sich vorhält, auch schon.
Mehr Wissen über etwas, die Transparenz über mein eigenes Tun kann ja dann eben auch die Verhaltensänderung vielleicht befüllen. Gut, ich sehe jetzt da keine dringenden Wortmeldungen mehr aus dem Publikum. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste hier auf der Bühne.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.